Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Das ist eine Liedzeile. Kennt die jemand? Es ist so, manche kennen das, ja. Es ist so, ich würde sagen, christlicher Liedermacherstil. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. So wurde mal gedichtet. Und es stimmt. Wir haben es eben im Evangelium schon gehört. Jakobus und Johannes, die hatten ehrgeizige Träume von Karriere. Wir würden sagen, die wollten mal in der schwarzen Limousine vorgefahren werden mit Bodyguards und dann die wichtigen Leute sein. Die wichtigen Regierungsvertreter aus Gottes Reich. Der Traum ist geplatzt. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Jesus erzählt ihnen seinen Traum, seine Vision davon, wie Menschen zusammenleben, ohne Konkurrenz, ohne Hierarchie. Auch der Predigttext, der in diesem Jahr vorgeschlagen ist, handelt davon, dass Gott einen Traum enttäuscht. Und zwar, das geht zu Herzen, den Traum von Familienglück und Wunschkind. Ja, Sie ahnen es, wir sollen heute gemeinsam nachdenken über die aufwühlende Geschichte von der Beinah-Opferung Isaaks. Da verlangt Gott von Abraham, den er doch erwählt hatte, dass der seinen lange ersehnten Sohn Isaak als Opfer töten und auf einem Altar verbrennen soll. So, liebe Geschwister, ich werde mit Ihnen nicht über Menschenopfer diskutieren. Lesen Sie dazu im Internet mal den Wikipedia-Artikel oder den Artikel auf bibelwissenschaften.de. Uns heute kommt es seltsam vor, aber für alle Kulturen auf allen Kontinenten waren Menschenopfer etwas, was möglich ist. Das kam manchmal vor. Wir halten für uns heute fest, was für uns der geistliche Sinn der Geschichte ist, ist, Gott fordert manchmal, was weh tut. Gott fordert manchmal von dir auch das Liebste aufzugeben. Das tut weh und du sollst trotzdem darauf vertrauen, dass Gott es gut meint. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Ich lese uns den Bibeltext. Er steht im ersten Buch Mose in Kapitel 22. Nach diesen Geschichten prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen einen Sohn, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und belud seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und es gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und es gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und streckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast auch deinen einzigen Sohn nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Liebe Geschwister, wer sich das menschliche Leben klar und vorurteilsfrei anschaut, der stellt fest, das ist nicht unbedingt lieblich und harmonisch. Wenn also Gott real ist und diese Welt und die Menschen gemacht hat, dann ist Gott nicht lieblich und harmonisch. Gott ist nicht zahm oder nett. Ja, das Leben bietet auch viel Liebliches, aber genauso deutlich ist das Leben oft verstörend, undurchschaubar und tut weh. Die Wege, die das Leben nimmt, die bringen in uns ganz schön was durcheinander. Und das ist manchmal auch richtig hart. Und wir sollen nun also als Glaubende trotzdem davon ausgehen, solche Härten, die werden schon ihren Sinn haben. Irgendwie steckt doch Gott dahinter. Irgendwie soll das alles dazu dienen, dass wir auf unserem Weg mit Gott weiterkommen. Auch wenn Gott unsere Träume enttäuscht. Auch wenn Gott unser Liebstes aufs Spiel setzt. Dieses Thema ist natürlich sehr persönlich und es kann ja bei jedem ein anderer sensibler Punkt sein, an dem Gott ihn oder sie prüft. Am Ende gibt es natürlich auch hier in der Kirche keine pauschalen Tipps, wie Sie die Härten des Lebens gelassen und heiter wegstecken und sich trotzdem immer gut fühlen. Das gibt's nicht. Abraham und später dann auch Isaak selbst gaben ihre Antworten auf Gottes Prüfung mit ihrem Handeln, mit ihren Lebensentscheidungen. Sie hielten an Gott fest. Ich möchte jetzt mit Ihnen gemeinsam auf eine andere persönliche Geschichte hören. Und zwar habe ich für diesen Gottesdienst mit einer Familie gesprochen, die auch eine aufwühlende Prüfung erlebt hat. Viele von Ihnen wissen von Familie Riebling, Andrea und Alexander und Friederike. Und Friederike ist ja schon mit einem Jahr sehr krank gewesen, auch lebensbedrohlich. Und Sie wissen auch, dass Andrea Riebling mittlerweile im Gemeindebüro arbeitet, also voll hier in der Gemeinde tragende Funktion erfüllt. Ich habe sie zum Interview eingeladen. Leider war sie die letzten Tage so krank, dass sie jetzt nicht hier mit mir spricht. Ich habe es aufgenommen. Wenn alles klappt, sehen wir das Interview mit Andrea jetzt gleich hier und hören es auch. Ton bitte mal richtig aufdrehen. Nee, das war falsch. Ach. Irgendwann finde ich es. Es kommt gleich. Moment.
Man sollte nicht. Ja, hallo Andrea, cool, dass du dich bereit erklärt hast für dieses Interview. Es geht ja um die schwierige Geschichte, wo Abraham seinen Sohn aufgeben soll, weil Gott den verlangt. Und ja, da kam mir natürlich gleich in den Sinn, dass ihr ja auch mal eine Gefährdung eures Kindes durchgestanden habt. Also Friederike war 1, als bei ihr Krebs festgestellt wurde, ne?
Ja, richtig.
Erzähl doch einmal kurz, wie die Situation so über euch kam und was das bei euch emotional dann war.
Ja, also wir bekamen eigentlich diese Diagnose von jetzt auf gleich, ohne große Vorwarnung. Ein Schielen ging voraus, dann der Augenarztbesuch und dann der Krankenhausbesuch. Und im Krankenhaus wurde mir eben dann mitgeteilt, sie hat bösartige Augentumore auf beiden Augen an der Netzhaut, auf dem linken Auge sehr, sehr groß. Wir müssen sofort nach Essen zu den Spezialisten in die Uniklinik. Und ja, es war ein Schock. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich meinte bis dahin, wir haben ein gesundes Kind. Und so eine Diagnose, da ist man ja überhaupt nicht drauf vorbereitet in irgendeiner Form. Also das hat uns wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Wir waren total überfordert. Also ich fing gleich an zu weinen und also es war ganz schlimm.
Und jetzt frage ich mal gleich direkt so nach der Glaubensseite. Also was kam da für Gedanken? So Gedanken wie, Gott muss das sofort lösen, es muss ein Wunder geben, das kann nicht sein, oder wie kann Gott das zulassen, oder in welche Richtung ging das?
Nee, das war tatsächlich nicht so. Also ich habe schon gesagt, das kann überhaupt nicht angehen. Ne? Also das ist schon dieser erste Moment der Fassungslosigkeit. Aber ich habe nicht Gott dafür angeklagt. Ganz im Gegenteil. Ich habe gleich gebetet, ich habe sofort mich an ihn geklammert irgendwie, weil ich wusste, also das ist jetzt mein einziger Halt hier, denn ich verliere hier gerade total den Boden unter den Füßen und woran sollte ich mich klammern als an ihn? Und ich hatte dann tatsächlich, als ich wartete im Untersuchungsraum auf Alexander, der ja nicht mitkommen durfte, weil wir noch in der Corona-Zeit waren und erst dazu kam, dann diesen Gedanken zu einer Bibelstelle, wo die Jünger Jesus fragen, wieso ein Mann blind ist, weil er schuldig geworden war, weil seine Vorfahren schuldig geworden waren. Und Jesus sagte nein. Und sie fragen, warum dann? Und Jesus sagt ihnen, weil Gott sich an ihm verherrlichen will. Und dieser Gedanke wusste ich, also das tröstete mich so, auch wenn das sich vielleicht schräg anhört, aber ich dachte, ja, Gott wird sich an Friederike verherrlichen und wir werden sehen, was alles dabei Gutes geschehen wird.
Das finde ich ja schon unglaublich beeindruckend, dass dir sowas da gleich am Anfang kommt.
Ja, das kam auch, glaube ich, dann wirklich nicht von mir. Also in so einer Überforderung als Mutter, das war schon besonders.
Ich frage nochmal nach einem anderen speziellen Punkt. Du hattest das erwähnt vor einiger Zeit, dass ihr etwas später, nicht so in der ersten Schrecksekunde, etwas später, als ihr darüber nachdachtet, dann schnell auf den Gedanken kamt, ob das eventuell jetzt eine Situation ist, wo ihr Friederike loslassen müsst. So hast du das, glaube ich, formuliert. Gedanken finde. Kannst du da ein paar Sätze zu sagen?
Anfangs war ja mit der Diagnose überhaupt nicht klar, was das bedeutete. Ich habe die Frage gestellt, heißt das, sie wird blind? Heißt das, sie stirbt? Und das konnte gar keiner sagen. Tatsächlich war das für mich naheliegend, mich irgendwie mit dem Thema dann zu beschäftigen, weil ich dachte, wenn es das bedeutet, wir haben da einen langen Weg sicher vor uns, das war mir klar, aber wenn das trotzdem bedeutet, wir müssen Friederike loslassen, wie gehe ich damit um? Und für mich ist Friederike so ein Gottesgeschenk gewesen. Wir haben so lange auf sie gewartet und es war so besonders, dass sie überhaupt zur Welt kam. Ich bin ja schon auch ein bisschen älter. Und für mich ist die Haltung einfach so gewesen, dass wenn Gott uns Friederike geschenkt hat und wir diese Zeit mit ihr haben und er sagt, ihre Zeit ist um, denn ich empfinde das so, unsere Zeit steht ja nicht in unseren Händen, sondern in seinen. Und Friederikes Zeit wäre um, dann ist es doch richtig, sie in Gottes liebende Hände wieder loszulassen. Und den Gedanken habe ich bewegt, habe mit Alexander drüber gesprochen, mit meinem Mann. Und er sagte, ja, er sieht das auch so, aber er hofft auch sehr, dass wenn es dazu käme, dass es dann auch wirklich so eintritt und wir das können und durchstehen.
Wahnsinn. Ich finde, es ist ja schon, also durchaus eine Herausforderung, wenn man vor der Gefahr steht, das Liebste oder das Wertvollste wird einem genommen, dass man dann nicht böse ist auf Gott. Glaubt ihr, dass das, also kam euch das selbstverständlich vor, dass ihr so schnell zu so einer recht versöhnlichen Haltung gegenüber Gottes Geheimnisfülle gefunden habt? Sagt ihr, naja, das ist doch klar, dass wir da schnell hinfinden? Oder hat euch das selber irgendwie überrascht? Weil mich beeindruckt es sehr.
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir schon lange Jesus unser Leben übergeben haben und so viel schon mit ihm erlebt haben. Und das Miteinander, die Beziehung zu Gott ist für mich einfach eine andere. Ich erwarte ja nicht von ihm, dass er mein Wunscherfüller ist. Und wenn alles toll läuft in meinem Leben, dann kann ich gut an ihn glauben und an ihm festhalten. Und wenn was nicht so läuft, dann sage ich auch, nee, jetzt kann ich aber nicht mehr an Gott glauben. Also das passt ja nicht zur Beziehung für mich. Und ich habe natürlich die Fragen gestellt bekommen, wie kannst du denn jetzt noch an Gott glauben? Und für mich war klar, wie sollte ich denn gerade jetzt nicht an ihm festhalten, wenn er der einzige Halt ist für uns, der, ja, der uns tragen kann, der uns überhaupt durchbringen kann durch diese schlimme Zeit. Und so war es letztlich auch. Er hat uns wirklich da durchgetragen und trägt uns immer noch.
Wahnsinn. Dankeschön. Gibt es noch einen Satz, den du noch sagen willst? Oder ist alles gesagt?
Also, was ich wichtig finde, ist zu sehen, also wir waren in all dieser Zeit auch in dem ganz, ganz schweren, es war schlimm und es war schwer mit Chemotherapie, allem. Wir fahren jetzt ja immer noch nach Essen und es ist sehr, sehr anstrengend und wir sind sehr erschöpft. Und trotzdem sind wir in allem Gott sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, diesen Blickwinkel zu haben oder zu ändern und zu sehen, was er für einen Segen ausgegossen hat in unser Leben, indem er es offenbart hat, dass Friederike diese Krankheit hat, indem wir so unfassbar schnell in die Klinik konnten, in die Untersuchung, in die Behandlung. Das ist so viel Segen und so besonders. Friederike ist jetzt stabil. Sie hat seit der Chemotherapie keine neuen Tumore an der Netzhaut bekommen. Die alten Tumore geben Ruhe. Das ist gar nicht selbstverständlich. Das erfahren wir eben auch von anderen Eltern und Kindern. Und es ist einfach, ja, in alledem, in aller dieser Schwere kann ich sagen, ich war Gott noch niemals so nah und er mir noch nie, wie in dieser Zeit.
Dankeschön für dein Zeugnis, Andrea.
Sehr, sehr gerne. Tschüss.
Ich war Gott noch niemals so nahe und er mir wie in dieser Zeit. Dieses Zeugnis hat mich sehr beeindruckt. Andrea und Alexander haben uns das vorgemacht, so. Da konnte man es an Glaubensgeschwistern mal sehen, wie sich bei Gott tatsächlich auch dann ein Vertrauen durchhält, selbst dann, wenn Gott sich rätselhaft gibt und ein bisschen beängstigend. Ja, wir vertrauen nicht deshalb auf Gott, weil er alles Schlimme abwenden würde. Das tut er nicht. Und wir lieben Gott nicht deshalb, weil er so zuvorkommend unsere Wünsche erfüllt. Auch das tut er nicht. Im Gegenteil scheint Gott von uns manchmal zu erwarten, dass wir gerade unsere Wünsche abgeben. An so einer Stelle muss ich mich dann immer selber nochmal prüfen und vielleicht mögen Sie das ja auch. Wie sehr ist mir an Gott eigentlich wichtig, dass er mir Gutes tut? Wie sehr ist für mich der Glaube eigentlich wichtig, weil ich denke, ach, damit kann ich vielleicht doch noch den einen oder anderen Wunsch ganz gut erfüllen. Ich muss hart sagen, das ist dann kein Glaube. Das ist dann Aberglaube. Und der wird an diesem Sonntag durch die Bibeltexte abgeräumt. Nein, der Grund, warum wir Gott lieben, warum wir auf Gott vertrauen, ist, dass wir in Gott eine Zuwendung erleben, die uns irgendwie überwältigt. Andrea hatte eben in dem Interview gesagt, wenn jemand sie fragte, wie kannst du denn dann noch an Gott glauben, dass sie sagt, wie sollte ich nicht? Also das, was wir mit Gott erleben, das geht so tief, das wird Teil von uns. Wenn es gut läuft, ist unser Glaubensvertrauen so eine tiefe Schicht in uns, dass wir ohne Gott gar nicht mehr recht sein können. Für mich ist es so, als wenn Gott mir zutiefst ins Herz schaut und sagt, ich schaue genau dich an und ich habe dich lieb. So formuliere ich gerne, was mir das bedeutet, dass Gott für mich da ist. Ich schaue genau dich an, das erlebt auch Abraham. Er formuliert das ja am Ende als Fazit. Der Herr sieht. Und nicht nur als Beobachter abstrakt irgendwo aus einer anderen Dimension, sondern Gott sieht dich und er meint dich mit seinem Blick mit seinem persönlichen Blick. Er sieht auch, was du fürchtest. Er sieht auch, woran dein Herz hängt. Er sieht auch, was deine Gedanken sich gar nicht vorstellen können. Und auf der anderen Seite sieht Gott deine innere Größe. Er sieht alle Wege, die noch vor dir liegen, und er ist stolz auf das, was aus dir wird, am Ziel. Das siehst du noch nicht, das sehe ich noch nicht, aber der Herr sieht. Und er sieht die Wege, die wir dorthin noch gehen müssen. Er allein weiß, warum es gerade diese Wege sein sollen. Manchmal sind sie schockierend, so wie bei Abraham. Oder wie bei Familie Riebling. Oder wie bei vielen Lebenswegen von Menschen. Ja, Gott führt uns auch schockierende Wege. Martin Luther hat mal empfohlen, und da verweise ich oft und gerne drauf, wenn Gott sich zu rätselhaft gibt, zu undurchsichtig, zu beunruhigend, dann musst du auch mal vor Gott fliehen. Hä? Jetzt gehen wir in unsere Entrüstung. Ich kann doch nicht vor Gott fliehen. Ja, der Gedanke hat die Pointe. Luther sagt, du musst von Gott fliehen, wo du ihn nicht verstehst, zu dem Gott, den du verstehst. Vom verborgenen Gott musst du fliehen hin zum offenbaren Gott. Dorthin, wo du Trost und Verständnis spüren kannst, sein Mitgefühl und seine Liebe. Also in einem Wort, zu Jesus. Von Gott zu Gott fliehen. Das ist der Ansatz, wenn Gott uns unverständliche Wege führt. Denn in Jesus, da erlebst du, dass Gott dich anschaut und gleichzeitig sagt, und ich hab dich lieb. Das sagen seine Worte, das sagen seine Taten, und am lautesten sagt das der Weg, den er bereit war für uns zu gehen. Der Weg bis hin zum Kreuz. Wir haben am Schluss des Evangeliums gehört, welche Hingabe, welche Selbstaufgabe Jesus für sich sieht. Für die Menschen, weil wir ihm so am Herzen liegen. Ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sagt Jesus, sondern dass ich diene und mein Leben gebe als Lösegeld für viele. Gott sieht genau dich und er hat dich lieb. Und wenn seine Wege auch manchmal undurchsichtig sein mögen, wir können uns vornehmen und wir können darum beten, dass wir weiter das Beste von ihm erwarten. Das wünsche ich uns allen. Damit wir dann gerade auf den schwierigen Wegen das Gleiche sagen können wie Andrea: Ich war Gott noch niemals so nahe und er mir wie in dieser Zeit. Ich bete. Gott, ich akzeptiere, dass du Gott bist und ich bin's nicht. Hilf mir, meine Wünsche loszulassen bei dir. Gott, ich akzeptiere, dass du der Autor meiner Geschichte bist und ich sie nicht selber schreibe. Hilf mir, mich deinen Wegen anzuvertrauen. Gott, ich akzeptiere, dass alles zerbrechlich ist, auch was ich liebe, und dass ich nichts festhalten kann. Hilf mir, mich an dir festzuhalten und niemals loszulassen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.